Heute ist Montag, der 24.06. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Ja, Alexander Dobrindt von der CSU möchte, dass Geflüchtete aus der Ukraine zurück müssen, wenn sie hier nicht arbeiten. Ja, und die Maskendeals von Jens Spahn von der CDU, die sollen uns jetzt 3,5 Milliarden Euro kosten. Und dann reden wir zum Schluss noch über Israel und Gaza. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, da sind wir wieder und vielleicht könnt ihr es hören, direkt aus dem Urlaub im Camper. Ich freue mich richtig, also dass ich jetzt hier im Urlaub bin, aber auch, dass ich euch mitnehmen kann. Das ist immer so cool, oder? Wir stehen hier gerade schon in Frankreich im Elsass, ja, und schauen uns hier gleich so ein bisschen um. Wir sind bei einem Winzer gelandet auf dem Hof und ich glaube, das wird richtig schön. Ja, fangen wir jetzt aber mal direkt an, denn es ist einiges passiert. Wir fangen direkt mal mit der Schlagzeile von gestern an. Alexander Dobrindt von der CSU, der will, dass die Geflüchteten aus der Ukraine wieder zurück müssen, wenn sie hier nicht arbeiten. In ein Land, in dem gerade Krieg ist. Okay. Wir atmen jetzt einmal alle ganz kurz durch und schauen uns an, was genau hinter dieser Aussage steckt. Ihr könnt euch ja mit Sicherheit noch daran erinnern, wie es war, als die Menschen aus der Ukraine zu uns gekommen sind, als der Krieg ausgebrochen ist. Viele sind auf die Straße gegangen, haben geholfen, Möbeln und Kleidung gespendet und wir hatten ja auch total viel Empathie. 1,3 Millionen Geflüchtete leben derzeit bei uns. Und es ist so, sie haben direkt bei uns Bürgergeld bekommen. Darauf hatten sich damals Bund und Länder geeinigt und gesagt, ja, die UkrainerInnen, die sollen ja direkt irgendwie Bürgergeld beziehen können und auch in Arbeit gehen können. Das Bürgergeld, das gibt es seit Januar 2023 vor, hieß es das Arbeitslosengeld 2. Und jetzt gibt es ein paar PolitikerInnen bei der CDU und CSU, die die Frage stellen, warum kriegen die UkrainerInnen denn eigentlich kein Geld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz? Ja, Ziel dieser Regelung, dass die alle Bürgergeld bekommen, ist, dass die Geflüchteten vom Bund bezahlt werden. Also das Bürgergeld wird vom Bund bezahlt und damit sollen die Kommunen entlastet werden. Ja, und der zweite Punkt ist, und der ist gar nicht so klein, ehrlicherweise, die Behörden sollten von dem enormen Bürokratieaufwand entlastet werden. Denn bei einem Asylverfahren von über 1 Million Geflüchteten, das wäre ganz schön viel gewesen, denn jedes Verfahren wird da ja einzeln geprüft. Und ein weiteres Argument ist auch, dass die Ukrainerinnen so einen Sonderstatus bekommen haben, dass sie schneller in den Arbeitsmarkt kommen sollen. Geflüchtete aus anderen Ländern, die dürfen ja erst nach Anerkennung ihres Status arbeiten. Ja, und damit haben sie quasi direkt den Status eines anerkannten Geflüchteten hier bekommen. Und die Bundesregierung sagt jetzt, Leute, wir bleiben auch dabei. Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Martin Rosemann, der begründete das damit, dass ukrainische BürgergeldempfängerInnen bei der Arbeitssuche von der Unterstützung des Jobcenter ja auch profitieren würden. Ja, was würde auch so eine Änderung zum klassischen Asylverfahren bedeuten? Wie gerade schon gesagt, wäre es so, dass UkrainerInnen damit nicht anerkannte Geflüchtete wären und nicht direkt einen Zugang zum Arbeitsmarkt hätten. Das wäre auf jeden Fall die größte Änderung und sie würden weniger Geld bekommen. In den anderen EU-Staaten oder eigentlich in allen EU-Staaten ist es so, dass alle Ukrainer so einen vorübergehenden Schutz bekommen und der ist jetzt auch bis zum März 2026 verlängert worden und sie müssen also in der gesamten EU keinen Asylantrag stellen und erhalten direkt einen befristeten Aufenthaltstitel. Und damit dürfen sie dann eben auch in anderen EU-Staaten arbeiten und haben gegebenenfalls wie in Deutschland Anspruch auf Sozialleistungen. Aber so ein bisschen ist der Hintergrund hier ja dieses typische Argument. Wer Bürgergeld bekommt, der hat ja einen Anreiz, nicht zu arbeiten. Der kann ja faul auf dem Sofa bleiben. So, das war irgendwie quasi diese erste Diskussion und die ist ja schon ganz schön emotional. Und jetzt kommt Dobrindt noch um die Ecke und meint, wir schicken die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zurück in ihre Heimat, wenn sie keine Arbeit in Deutschland aufnehmen. Zitat, es muss jetzt über 2 Jahre nach Kriegsbeginn der Grundsatz gelten, Arbeitsaufnahme in Deutschland oder Rückkehr in sichere Gebiete in der Westukraine. So hat es Dobrindt der Bild am Sonntag gesagt. Darauf gab es direkt ganz, ganz viele Reaktionen. Zum Beispiel der SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese, der sagte auch der Bild am Sonntag, der russische Präsident Wladimir Putin, der lasse immer wieder Ziele in der gesamten Ukraine bombardieren. Hierhin will Dobrindt jetzt auch Frauen und Kinder zurückschicken, die möglicherweise ihren Vater bereits an der Front verloren haben. Die CSU solle sich schämen, ob solcher Forderungen und das C für christlich endgültig aus ihrem Namen streichen. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz schön hart. Aber auch der grünen Co-Chef Omid Nuripur, der sagte, Zitat, die Unterstellung, die Ukrainer kämen wegen des Bürgergelds zu uns, verkennt das Grauen des Krieges Putins. Man sieht darin, auch die Grünen und die SPD, die lehnen beide die Vorschläge der Union ab und sagen Ukrainer, die sollen weiter Bürgergeld bekommen. Zitat von Nuripur weiter, natürlich müssen wir die Ukrainer noch schneller in Arbeit bringen, aber neue rechtliche Hürden, wie sie die CDU will, helfen da doch nicht, sie schaden. Und Eines fand ich auch noch ganz spannend. Der SPD-Arbeitsmarktpolitiker Martin Rosemann, der sagte auch noch in der Bild am Sonntag, dass viele der Geflüchteten ja auch alleinerziehende Mütter seien. Die Hürden für die ukrainischen Geflüchteten beim Start ins Arbeitsleben, die liegen bei der fehlenden Kinderbetreuung, mangelnden Sprachkenntnissen und der langwierigen Anerkennung von Berufsabschlüssen. Der Vorschlag, sie aus dem Bürgergeld ins Asylverfahren zu packen, das nannte er populistischen Unsinn. Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, der sagt dazu, ich halte die Vorschläge nur aus arbeitsmarktpolitischer Sicht meiner Einschätzung nach nicht für zielführend. Um die Erwerbstätigenquote zu erhöhen, dürften die positiven Effekte der Förderstrukturen der Jobcenter stärkere Auswirkungen haben als die Absenkung der Sozialleistungen. Und an diesem Thema, da merkt man ja einmal wieder. Einfach mal etwas raushauen, was echt grenzwertig ist, wie die Aussage hier von Dobrindt, das ist einfach. Das gibt Aufmerksamkeit und trägt zum Populismus bei. Das zu widerlegen, das dauert länger. Das haben wir jetzt gemerkt. Die Folge, die geht ja schon ungefähr 6 Minuten. Man muss mit Fakten und Wissenschaft dagegen kontern. Wäre doch schön, wenn Dobrindt nicht einfach nur nach Aufmerksamkeit buhlen würde, sondern eine ordentliche Politik machen würde. Bitte, danke.
Werbung.
Ihr Lieben, es ist Ende des Monats und ihr wisst, was das bedeutet. Auf jeden Fall, wenn ihr immer dabei seid und ich weiß, dass ihr es seid. Es gibt nämlich nur eine wichtige Frage, die ihr euch zum Ende des Monats stellen dürft. Wie sieht euer Stromtarif gerade aus und was tut ihr gerade für den Klimaschutz? Ich habe diese Frage kombiniert und meine Lösung gefunden schon vor 10 Jahren. Und ihr wisst es, es ist absolut mein absoluter Lieblingskooperationspartner. Es ist Naturstrom, denn Naturstrom hat den schönsten Ökostromtarif, den ich kenne. Ich bin schon so lange da Kundin, wirklich jetzt seit über 10 Jahren. Und ich freue mich jedes Mal so sehr, wenn ich darüber sprechen darf. Denn ganz oft stellt ihr mir die Frage, ja Mensch, was kann ich denn selber machen für diesen Klimaschutz? Und ich sage euch, was ihr machen könnt. Ihr könnt euren Stromtarif wechseln. Das ist das Allereinfachste, was man machen kann und wo man richtig was mit bewegen kann. 100% deutscher Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser. Und das alles in höchster Qualität. Und das Schöne daran ist, dass bei Naturstrom man nicht nur das Gefühl hat, okay, man hat Ökostrom und tut etwas für die Umwelt, sondern dass mit jeder Kilowattstunde des Ökostromtarifs auch der Bau neuer Ökoenergieanlagen gefördert wird. Das bedeutet, ihr habt auf der einen Seite eine dauerhaft zuverlässige Versorgung mit immer mehr erneuerbaren Energien und ihr habt etwas für den Klimaschutz getan. Ich liebe dieses Konzept so sehr und ich finde es so einfach und es ist wirklich, also wenn ich das erzähle, denkt man ja immer erst so, boah, Stromtarif wechseln, ist das wirklich so einfach, wie Sally uns das ja immer zum Monatsende erzählt? Und ich verspreche euch, es ist so einfach, es dauert nur 5 Minuten. Ihr geht auf die Website, füllt das Formular aus, sendet es ab und fertig. Naturstrom erledigt den Rest für euch, alle Formalitäten, auch die Kündigung bei eurem bisherigen Anbieter. Wenn ihr also das Gefühl habt, Mensch, Strom, das ist eine Sache, mit der möchte ich mich ein bisschen mehr auseinandersetzen. Ich möchte Ökostrom beziehen und ich möchte etwas für den Klimaschutz tun und für erneuerbare Energien, dann seid ihr dort genau auf der richtigen Seite. Und jetzt bekommt ihr natürlich auch noch ein kleines Extra von mir. Wenn ihr jetzt auf naturstrom.de/informantin geht, dann bekommt ihr 30 Euro Startguthaben für Naturstrom, aber natürlich auch für Naturstrom Ökogas. Also wechselt noch heute zu sauberer Ökoenergie mit Naturstrom. Ich kann es euch nur richtig ans Herz legen. Ich bin so zufrieden und bin sehr froh, dass ich bei Naturstrom bin. Den Link und alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Viel Spaß dabei.
Werbung Ende.
Und damit direkt zum nächsten Fall. Jens Spahn von der CDU. Ihr kennt ihn als ehemaligen Gesundheitsminister während der Corona-Politik. Und vielleicht erinnert ihr euch auch noch an den Moment, als die Bundesregierung ganz viele Masken gekauft hat. Und jetzt sieht es so aus, als müsste der Bund 2,3 Milliarden Euro nachzahlen. Wir schauen uns das mal an. Es gibt eine ganz präzise Frage. Muss der Bund nachträglich einen Milliardenbetrag für Corona-Schutzmasken zahlen, die Lauterbachs Vorgänger Jens Spahn von der CDU zu Beginn der Pandemie bestellt hatte, die das Ministerium dann aber nicht abgenommen und auch nicht bezahlt hat? Ja, dazu gibt es gerade ein Verfahren am Oberlandesgericht in Köln und da geht es um den Rechtsstreit, der anscheinend weitreichende Folgen haben könnte. In dem Fall steht die Bundesrepublik auf der einen Seite gegen die Handelsfirma GDM Trading GmbH. Die hat nämlich das Gesundheitsministerium verklagt und jetzt obsiegt. Und das Problem für den Bund ist, insgesamt sind noch mehr als 100 ähnliche Fälle bei Gericht anhängig. Das kam jetzt raus auf Anfrage von SZ, NDR und WDR. Und insgesamt beläuft es sich dann auf einen Betrag von 2,3 Milliarden Euro, der entstanden ist bei den Lieferfirmen von Corona-Masken. Und dass diese Forderung nach so viel Geld irgendwie gerade nicht so passend ist bei der ganzen Haushaltsdebatte, das muss ich euch ja wahrscheinlich nicht erklären. Aber um was genau geht's da eigentlich? Es hört sich ja alles ganz schön komplex an. Ende März 2020, da hatte Spahn entschieden, wir machen ein Open-House-Verfahren. Wir brauchen sofort Masken, die müssen vor Virus schützen. Wir haben die alle nicht, es geht um Leben und Tod. Spahn garantierte Unternehmen, die rasch liefern könnten, 4,50 Euro für jede Maske. Daraufhin ist das Gesundheitsministerium von, ja, sagen wir mal, Angeboten wirklich überschüttet worden. Und Spahn hat dann gesagt, wir müssen das Ganze stoppen. Aber diese 700 Lieferanten, die hatten jetzt bereit angekündigt, diese Masken zu besorgen. Und da gab es dann eine Bedingung des Bundes. Und zwar, dass die Ware bis zum 30. April 2020 da sein müsse. Falls nicht, sei das ganze Geschäft ungültig und die Lieferungen müssten nicht bezahlt werden. Ja, und jetzt kommt das OLG Köln um die Ecke und sagt, nee, Leute, also diese Klausel da drin, die ist ungültig. Die hätte nämlich die Lieferanten unverhältnismäßig benachteiligt. Demnach hätte das Ministerium, sofern die Firmen zu spät geliefert hätten oder die Qualität der Masken unzureichend gewesen wäre, den Lieferanten eine Nachfrist setzen müssen. Und das hat das Gesundheitsministerium hier nicht getan. Stattdessen haben sie in zahlreichen Fällen die Rechnung für die Corona-Masken einfach nicht bezahlt, die Annahme zu später Lieferung verweigert oder in einigen wenigen Fällen sogar eine Rückzahlung wegen schlechter Qualität gefordert. Und das könnte jetzt ganz schön teuer werden. Spannender Fall. Vor allem, und jetzt kommen wir zu einem wirklich wichtigen Punkt, was die sozialen Medien daraus machen und es nun so darstellen, als würde Jens Spahn diese 2,3 Milliarden Euro persönlich schulden. Natürlich tut er das nicht. Und jeder Vergleich ist auch maximal unangebracht. Das ist eine Ausnahmesituation, bei der doch eher die Frage aufkommt, wer hätte es denn anders gemacht? Wie wäre es denn besser gewesen? Ich würde bei den Vorwürfen gegen Spahn persönlich nicht mitgehen und eher sagen, ja, die Klausel, die kann unwirksam sein. Das hat das Gericht erkannt. Es ist ein Fehler des Ministeriums. Aber jetzt so zu tun, als wäre das allein nicht die Verantwortung von Jens Spahn, auch das ist Populismus. Wie immer gilt, und ich finde, man merkt es vor allem, wenn man diese beiden Fälle, die wir heute haben, einmal von Dobrindt und jetzt einmal von Jens Spahn vergleicht, schaut euch alles kurz an, atmet tief durch und dann überlegen wir einmal sachlich, um was es geht und kommen zu einem besseren Schluss als irgendein Schnellschuss im Internet. Zum Schluss gibt's heute noch zwei News aus Gaza und Israel. Bei der ersten, da geht's um ein Video, das für ganz schön Empörung gesorgt hat. Bei einem Militäreinsatz im Westjordanland haben israelische Soldaten einen verletzten Palästinenser auf die Motorhaube eines Fahrzeugs gebunden. Und die israelische Armee hat das jetzt am Sonntag auch bestätigt und den Vorfall am Vortag sozusagen als ja richtig dargestellt. In einem Video ist da zu sehen, wie der Jeep mit einem Mann auf der Haube an zwei Krankenwagen vorbeifuhr und den Soldaten wurde vorgeworfen, den Verletzten bei dem Einsatz als menschlichen Schutzschild zu missbrauchen. Die Armee sagte dann in den Medien, das alles war ein Antiterroreinsatz im Großraum der Stadt Jenin und sie wollten da Verdächtige festnehmen. Später sagte das Militär dann aber auch, Zitat, das Verhalten der Streitkräfte in dem Video von dem Vorfall entspricht nicht den Werten der israelischen Armee. Der Vorfall, der wird jetzt untersucht und entsprechend behandelt. Der verletzte Verdächtige sei dem Roten Kreuz zur medizinischen Behandlung übergeben worden. Ja, und Jenin, das kennen wir auch, das gilt als Hochburg militanter Palästinenser. Die israelische Armee führt dort immer wieder Razzien durch. Und man muss auch sagen, seit dem 7. Oktober ist die Lage dort nochmal deutlich angespannter. Wo die Lage aber auch ganz schön angespannt war, das war in Tel Aviv. Über 150.000 Menschen sind am Wochenende auf die Straße gegangen und haben demonstriert. Es war die größte Demonstration seit dem Überfall der Hamas am 7. Oktober. Sie forderten den Rücktritt des Premiers, also von Benjamin Netanyahu, rasche Neuwahlen und die Freilassung der im umkämpften Gazastreifen festgehaltenen Geiseln. Lebendig, lebendig und nicht in Leichensäcken, so haben die Demonstranten dort gerufen. Und das gab es nicht nur in Tel Aviv, sondern auch in Jerusalem, in Haifa, in Beersheba und ganz vielen anderen Orten. Massenproteste gegen die Regierung in Israel. Auch da werden wir weiter hinschauen. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich über jede Nachricht von euch. Und dann freue ich mich noch umso mehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert, auf die Glocke drückt, damit ihr keine Folge mehr verpasst und wir weiter nach oben in die Charts kommen, sichtbarer werden für Menschen, die auch diesen Podcast brauchen. Und dann hören wir uns am Mittwoch auch aus dem Urlaub wieder. Ich weiß noch nicht, wo wir sind, aber wir hören uns wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.